Deutschlandfunk Kultur. Zeitfragen.
Heute mit mir, Annette Kammerer. Hi. Es sind Zahlen, die müssen Sie sich mal vorstellen. 450 Tonnen, also 450.000 Kilogramm. So viel Atommüll produzieren wir in Deutschland. Jedes Jahr. Und 1 Million Jahre, so lange muss Atommüll nach deutschem Gesetz sicher gelagert werden können. Eine Zeitspanne, die wahrscheinlich weder ich noch Sie sich vorstellen können. Da klingt es kaum überraschend, dass wir schon seit fast 50 Jahren nach einer Lösung für das Problem suchen. Und gerade wieder aufs Neue. Seit September stehen 90 Gebiete für eine Endlagerung zur Auswahl. Das Besondere dieses Mal, auch Bürgerinnen und Bürger werden beteiligt. Doch wie funktioniert das, wenn alles nur virtuell stattfinden kann? Leonie Sontheimer über die Endlagersuche unter Pandemiebedingungen.
54% auf der Deutschlandkarte sind farbig markiert. Das heißt, mehr als die Hälfte des Landes kommt weiterhin als Atommüllendlager in Frage. Mit dieser Auswahl ist die aufwendige Standortsuche einen wichtigen Schritt vorangekommen. Entschieden ist damit aber noch lange nichts.
Zum jetzigen Zeitpunkt sind aber noch keine Fakten geschaffen worden. Im Gegenteil, die jetzt vorgestellten Ergebnisse müssen sich nun der öffentlichen Diskussion stellen. Und genau dazu sind Sie heute zusammengekommen, zumindest virtuell.
Sagt Umweltministerin Svenja Schulze zur Eröffnung der Fachkonferenz. Es ist der Beginn der formellen Beteiligung der Bürgerinnen und Bürger an der Endlagersuche. Doch wie genau sieht diese Beteiligung aus? Und wird das Standortauswahlverfahren seinem partizipativen Anspruch gerecht?
Ja, Sie merken, meine Damen und Herren, normalerweise wäre das jetzt ein Saal mit Beifall für die Ministerin Svenja Schulze. Jetzt war ich der Einzige, der geklatscht hat.
Kein Klatschen, kein Husten, kein Räuspern. Der Saal, in dem Frank Claus auf einer Bühne steht, ist nahezu leer. Claus ist Dialogberater und hat mit seinem Unternehmen den Auftrag für die Moderation erhalten. Die rund 800 angemeldeten Teilnehmenden sitzen zu Hause vor ihren Computern, sind weder zu hören noch zu sehen. Aufgrund der Corona-Pandemie findet die zweitägige Konferenz ausschließlich digital statt. Dabei soll gerade diese Veranstaltung eine breite gesellschaftliche Diskussion des Zwischenberichts Teilgebiete ermöglichen. Um eine Grundlage für diese Diskussion zu schaffen, werden am ersten Tag vor allem Informationen vermittelt.
Wir sind mit dem Verfahren gestartet mit einer weißen Landkarte. Wir haben die Gebiete, die prinzipiell für Endlagerung nicht in Frage kommen, ausgeschlossen durch die sogenannten Ausstoßkriterien. Und jetzt wenden wir auf die verbleibenden Gebiete die sogenannten Mindestanforderungen an. Ergebnis dieser Anforderungen, das sehen Sie in der dritten Karte, sind die sogenannten identifizierten Gebiete. Und diese werden dann der geowissenschaftlichen Abwägung zugeführt.
Meine Damen und Herren, Sie merken, warum diese Veranstaltung Fachkonferenz heißt. Es ist fachlich.
Zu jeder Zeit ist es möglich, schriftlich Fragen und Feedback einzureichen. Das Bundesamt für die Sicherheit der nuklearen Entsorgung, kurz BASE, hat sie beantwortet. Nach eigenen Angaben waren es allein am ersten Tag über 600 Antworten. Untereinander konnten sich die Teilnehmenden jedoch nicht verständigen. Das kritisiert auch Elisa Akansu.
Mir fehlte bei der Veranstaltung tatsächlich einfach ein Kommunikationstool, das den Austausch ermöglicht. Es gibt schöne Möglichkeiten, Konferenzen mit Tools zu gestalten, sodass die Teilnehmenden sich zum Beispiel in Pausen in anderen kleineren Räumen treffen und austauschen können. Und das wurde hier alles nicht eingerichtet.
Die wichtigste Aufgabe des BASE bei dieser ersten Zusammenkunft war, zu ermöglichen, dass die interessierten BürgerInnen sich künftig selbst organisieren. Am zweiten Konferenztag wurde daher eine unabhängige Vorbereitungsgruppe gewählt. In ihr sind 3 BürgerInnen, 3 WissenschaftlerInnen und je 3 VertreterInnen der Kommunen sowie gesellschaftlicher Organisationen. Ulrike Laubenthal wurde als eine der BürgerInnen gewählt. Doch ihrer Meinung nach ging die Wahl zu schnell und zu wenige Teilnehmende hätten überhaupt mitgewählt.
Also aufgrund der undemokratischen Umstände unserer Wahl sehe ich eigentlich gar kein Mandat für uns 12, irgendwelche Entscheidungen für die Fachkonferenz zu treffen. Deshalb werde ich mich in der Vorbereitungsgruppe dafür einsetzen, dass wir den Prozess möglichst schnell öffnen und alle in die Überlegungen einbeziehen, die mitwirken möchten.
Wie viele Menschen sich für die kommenden 3 Fachkonferenzen interessieren und für den nächsten Termin im Februar anmelden werden, kann keiner so richtig einschätzen. Für Ulrike Laubenthal steht aber bereits fest, echte Partizipation wird nicht möglich sein.
Es ist schon jetzt klar, dass es da keine wirkliche Partizipation gibt. Partizipation bedeutet mitentscheiden können und die Fachkonferenz darf sich nur äußern und ist gar nicht an den Entscheidungen beteiligt.
Hans Hagedorn ist da anderer Auffassung. Er ist der Partizipationsbeauftragte des Verfahrens. Sowohl seine Rolle als auch die Art und Weise der Partizipation sind durch das Standortauswahlgesetz, kurz Stand AG, festgelegt.
Das wurde ja damals in der Endlagerkommission auch lange diskutiert und es wurde dann nach langen Beratungen gesagt, eine Mitbestimmung im Sinne von Vetorecht und direktdemokratischen Formen hält die Kommission nicht für sinnvoll. Und das Stand AG wurde dann eben auch so entsprechend gebaut, dass Partizipation so ausgestaltet werden soll, dass die Beteiligten schon ein deutliches Wort mitzureden haben, so im Wortsinne, aber die letztliche Entscheidung immer vom Bundestag getroffen wird.
Auch Hagedorn hat die Veranstaltung online mitverfolgt. Sein Urteil? Im Sinne des Gesetzes habe die Auftaktveranstaltung genau ihren Sinn erfüllt. Er ist der Meinung, dass die neue Vorbereitungsgruppe jetzt vor allem in die Zukunft gucken sollte.
Weil ein wesentlicher Abwägungsschritt folgt ja jetzt erst. Also der Schritt von den 54% der Bundesfläche hin zu den Standortregionen, die dann obertäglich erkundet werden sollen. Und die Fachkonferenz, glaube ich, würde gut daran tun, dazu schon mal sich auszutauschen und zu überlegen, wie diese Schritte ablaufen können und konkrete Empfehlungen zu geben. Und das würde, glaube ich, für die Zukunft, für die nächsten Schritte die meiste Hilfestellung geben.
Es war ein ganz schön zäher Kampf. Dabei geht es im Grunde eigentlich nur um ein paar Farben und Buchstaben. Von einem grünen A bis zu einem roten E. Zu finden ist die bunte Ampel seit neuestem auf einigen Lebensmitteln. Nutri-Score heißt das Ganze und soll zeigen, wie gesund oder ungesund das Produkt ist. Diesen November soll der Nutri-Score als Gesetz in Kraft treten. Doch was eigentlich so einfach klingt, hat in Wirklichkeit viele Probleme. Das Größte, der Nutri-Score ist freiwillig. Johannes Zuber über eine eigentlich gute Idee mit vielen Problemen.
Wer durch die Regalreihen eines deutschen Supermarktes geht, kann den Eindruck bekommen, hier gäbe es nur gesunde Lebensmittel. Auf den Etiketten von Schokocremes sind jede Menge Haselnüsse abgedruckt. Auf Cornflakes-Packungen leuchtet knackiges Obst. Schokoriegel bestehen scheinbar hauptsächlich aus Milch. Dass dieser Schein oft trügt, ist den meisten Kundinnen klar. Jetzt soll es aber auch auf den ersten Blick erkennbar sein, durch den Nutri-Score.
Für uns war wichtig, dass die Verbraucher wirklich, die ja überflutet werden von Werbung, zum Teil von Tricksereien, von Irreführungen auf den Verpackungen, doch ein sehr unabhängiges Bewertungssystem hier haben.
Armin Wallet von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Und es hilft vielleicht vielen Verbrauchern direkt dann auch als Impuls zu dem Produkt zu greifen, das für sie und für die Ernährung günstiger ist.
Jeder Hersteller berechnet den Nutri-Score für seine Produkte selbst. Das Prinzip ist einfach. Gute Inhaltsstoffe werden mit schlechten verrechnet. Pluspunkte bringen zum Beispiel Obst, Gemüse, Ballaststoffe und Proteine. Minuspunkte gibt es für Salz, Zucker und Fett. Das Ergebnis ist ein Wert auf einer fünfstufigen Skala von A grün bis E rot. So lassen sich zum Beispiel zwei Sorten Cornflakes auf einen Blick miteinander vergleichen.
Wir haben hier einmal den Nutri-Score A und einmal den Nutri-Score C. Wenn man sich das anschaut, dann liegt es sicherlich daran, dass hier noch, was man ja bei Cerealien nicht erwartet, relativ viel Fett drin ist mit 7,3%. Beim anderen sind es nur 2%. Der Zuckergehalt ist auch deutlich höher. Und so ist der Unterschied an zwei Stufen sehr schön zu erkennen.
Und manchmal hält der Nutri-Score auch Überraschungen bereit, zum Beispiel die Note B für ein scheinbar sehr gesundes Lebensmittel.
Ja, aber man darf nicht vergessen, dass so ein Orangensaft doch relativ viel Zucker beinhaltet. Deshalb ist hier B durchaus in dem Bereich, wo man es ihn auch einordnen sollte.
Oder der Bestwert A für etwas auf den ersten Blick denkbar Ungesundes.
Die Pommes, ja. Aber hier muss man auch nochmal klar sagen, 96% sind Kartoffeln. Wir hatten früher deutlich höhere Fettgehalte, ja, vor allem wenn sie in der Fritteuse gebacken werden, sind die Fettgehalte deutlich höher. Wir haben hier nur ein Fettgehalt von 4%.
Der Nutri-Score wurde 2017 erstmals in Frankreich eingeführt. In Deutschland fanden manche Unternehmen die Idee gut, unter anderem der Tiefkühlkosthersteller Iglo.
Der Nutri-Score ist am leichtesten verständlich für die Konsumenten und erklärt im Prinzip das, wo man mühsam jetzt die Brille auspacken muss am Regal und dann sich selber zusammenreimen muss, was die Nährwerttabelle auf der Rückseite zeigt.
Iglo-Pressesprecher Alfred Jansen glaubt, dass der Nutri-Score auch aus unternehmerischer Sicht Sinn ergibt.
Also wenn man die Zeichen der Zeit sieht und das Bewusstsein der Konsumenten, sich besser zu ernähren, und wenn wir dann auch gute Produkte liefern, dann werden wir auch da Erfolg mit haben, weil der Markt schreit einfach auch nach solchen Produkten.
Deshalb hat Iglo die Kennzeichnung neben Bofrost, Danone und einigen anderen schon vor 3 Jahren eingeführt. Zumindest war das das Ziel.
Ja, wir haben eigentlich innerhalb von 6 Wochen alle Nährwertprofile gehabt, hatten die auch schon auf der Webseite stehen. Und dann dauert es ja eine Weile, bis man die Verpackungen neu druckt, die Produkte neu auszeichnet etc. Und dann dauert so eine Einführung etwas länger. In diesem Umfeld haben wir allerdings ordentlich Gegenwind bekommen.
Denn Teile der Lebensmittelindustrie waren von Anfang an gegen den Nutri-Score. Unter anderem deshalb trat Iglo aus dem Lebensmittelverband Deutschland aus. Es blieb aber nicht bei einfachen Meinungsverschiedenheiten.
Wir haben eine Klage ins Haus bekommen, die uns dazu verdonnert hat, diese Einführung des Nutri-Scores zu unterlassen.
Geklagt hatte ein Lobbyverein aus München. Iglo ging gegen das Verbot vor Gericht, verlor aber. Deshalb war der Nutri-Score lange nicht auf den Iglo-Verpackungen zu finden. Erst vor einem Jahr konnte man sich außergerichtlich einigen. Vorausgegangen war eine Entscheidung von Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner.
Ich werde einen Verordnungsentwurf vorlegen, mit dem ich die Einführung von Nutri-Score vorschlagen werde.
Eigentlich hatte Klöckner zu den Gegnern des Nutri-Scores gehört. Ihr Sinneswandel hatte aber einen einfachen Grund. Ihr Ernährungsministerium hatte in einer wissenschaftlichen Untersuchung Verbraucherinnen befragt, welche Kennzeichnung sie sich wünschten.
Und Nutri-Score ging trotz einiger Schwächen als Sieger aus der Befragung hervor.
Klöckner warnte aber auch vor übertriebenen Hoffnungen.
Ein gesunder Lebensstil wird nicht alleine durch eine Kennzeichnung bei den Fertiglebensmitteln zu erreichen sein. Aber es ist ein wichtiger Baustein, soll eine Hilfestellung sein.
Wie groß diese Hilfestellung ist, darüber sind sich aber längst nicht alle einig. Ja, der Nutri-Score dampft die komplexe und für viele unverständliche Zutatenliste auf einen einzigen, auf den ersten Blick erkennbaren Wert ein. Das bedeutet aber auch, gute werden mit schlechten Inhaltsstoffen verrechnet. Ein guter Nutri-Score bedeutet also keinesfalls, dass das Produkt bei allen Inhaltsstoffen gut abschneidet. Dazu kommt, einige Zutaten werden gar nicht berücksichtigt. Zum Beispiel Geschmacksverstärker und Süßstoffe.
Es ist sicherlich auch ein Nachteil, den wir auch von Anfang an klar benannt haben.
Armin Wallé von der Verbraucherzentrale Hamburg.
Man kann da natürlich auch tricksen, indem man halt Süßstoffe einsetzt statt Zucker. Auch das kann man nicht sagen, dass das dann besonders gesund ist.
Wer es also ganz genau wissen möchte oder muss, dem hilft weiterhin nur ein Blick auf das Zutatenverzeichnis. Und noch eine Schwäche hat der Nutri-Score. Er ist nicht verpflichtend. Hersteller von weitgehend ungesunden Lebensmitteln werden ihn also wohl auch in Zukunft nicht unbedingt auf ihre Verpackungen drucken.
Und für uns wäre es auch wichtig, dass er natürlich breit eingesetzt wird. Nur dann kann er auch seine Wirkung entfalten. Wir wollen, dass er gesetzlich verankert ist und dann auch verpflichtend auf den wichtigsten Produkten, vor allem auf Fertigprodukten, zu finden ist. Dann können die Verbraucher wirklich am Point of Sale entscheiden.
Armin Wallé hofft deshalb auf die EU-Kommission. Die hat nämlich angekündigt, bis 2022 eine europaweit verpflichtende Nährwertkennzeichnung einzuführen. Vielleicht wird es ja der Nutri-Score.